Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es ist erst wenige Jahre her, dass die Romane der dänischen Schriftstellerin Tove Ditlevsen wiederentdeckt wurden, auch für das Theater. Ob eine neue Inszenierung an der Volksbühne geglückt ist, dazu gleich mehr. In Berlin eröffnet an diesem Wochenende die Hohenzollerngruft wieder, nach mehrjähriger Sanierung. Auch dazu ein Gespräch und im Museum Frieda Burda in Baden-Baden wird fotorealistische Malerei gezeigt. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute am Samstag. Der Samstag ist im Iran der Beginn der Arbeitswoche. Kinder saßen in der Schule, als die israelisch-amerikanischen Angriffe auf Teheran und andere Städte im Land begannen. Im Süden des Landes ist eine Grundschule getroffen worden. Der Iran griff seinerseits Israel und US-Militärstützpunkte in der Region an. US-Präsident Trump hatte in seiner State of the Union vor wenigen Tagen noch gesagt, er wolle eine diplomatische Lösung für diesen Konflikt um das iranische Atomprogramm. Israel und die USA sehen vermutlich aber auch jetzt die beste Gelegenheit für den Sturz des Mullah-Regimes, das mit äußerster Brutalität gegen das eigene Volk vorgeht, zuletzt mit Tausenden, wenn nicht Zehntausenden Toten. Die Deutsch-Iranerin Daniela Seperi, Journalistin und Publizistin, verfolgt und analysiert seit vielen Jahren die Geschehnisse im Iran. Ich habe sie gefragt, ob sie schon Nachrichten aus dem Land und aus der deutschen Diaspora hat.
Ja, es ist gerade sehr schwierig, mit den Menschen im Iran in Kontakt zu treten. Das Internet wurde wieder blockiert und es sind auch wieder nicht möglich, internationale Anrufe zu tätigen. Also wir haben jetzt erneut einen Blackout, wie wir noch Anfang des Jahres hatten. Dennoch erreichen uns Bilder, Videos, Nachrichten, die auch diese gemischte Gefühlslage der iranischen Zivilgesellschaft im Iran, aber auch in der Diaspora auch sehr gut wiedergeben. Also auf der einen Seite bei vielen die Freude über die militärischen Angriffe, weil sie wirklich die Hoffnung haben, dass jetzt endlich das Regime fällt. Sie wollen einfach nur, dass die Islamische Republik vorbei ist, egal wie. Und gleichzeitig gibt es auch Menschen, die Angst haben. Und diese Gleichzeitigkeiten müssen wir auch aushalten können. Menschen, die Angst haben, weil sie wissen, dass ein Krieg in erster Linie unschuldige Zivilistinnen trifft. Sie haben es gesagt, eine Grundschule, eine Mädchenschule wurde angegriffen. Wir wissen nicht, wie viele Tote es dort gibt. Wir haben auch im Krieg im Juni gesehen, dass Zivilistinnen eben im Iran keine Möglichkeit haben, sich vor den Bomben zu schützen. Es gibt keine Schutzbunker, keine Warnsignale, keine Evakuierungsmaßnahmen. Die politischen Gefangenen sind den Bomben noch mehr ausgeliefert. Das heißt, die Menschen im Iran haben auf der einen Seite die Bomben, die ihr Leben gefährden, und auf der anderen Seite auch das eigene Regime, das den Schatten eines Krieges nutzen wird, wie wir das im Juni gesehen haben, um die Repression im Inland noch mal weiter hochzufahren.
Wir haben ja in dieser Sendung vor ziemlich genau 3 Wochen schon mal miteinander gesprochen. Und da haben Sie auf die lange Tradition des Widerstandes im Iran hingewiesen. Nun kommt vermutlich der Regime-Change von außen. Können Sie einschätzen, wie sich das auf die iranische Gesellschaft auswirkt, die natürlich nicht homogen ist?
Ja, das ist ganz unterschiedlich und das kann man auch gar nicht so vorhersagen, dadurch, dass die Lage sehr dynamisch ist. Wir kennen das, wenn wir uns die Region anschauen, wissen wir, was mit vielen Ländern passiert ist, wo eben ein Regime-Change mit Bomben von außerhalb versucht worden ist zu bewirken. Ich bezweifle, dass Bomben dazu führen werden, dass der Iran dann frei, demokratisch und vor allem auch selbstbestimmt ist. Das braucht es aber für eine Freiheit. Also Freiheit ohne Gerechtigkeit ist nicht möglich, Freiheit ohne Selbstbestimmung ist nicht möglich. Insofern bleibt es auch abzuwarten, was dann tatsächlich auch im Land passiert und wie sich auch die Protestbewegung weiterentwickeln wird.
Sie haben beim letzten Mal erzählt, dass es im Widerstand auch gegen den Schah sogenannte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Poesieclubs gab. Jetzt, so sieht es jedenfalls aus, will Donald Trump den Sohn des Schahs, Reza Pahlavi, wieder installieren. Was würde das für die Kultur des Landes bedeuten?
Ja, auch das ist gar nicht vorherzusehen. Ich meine mich zu erinnern, dass Donald Trump auch gesagt hat, er würde Reza Pahlavi, also den Sohn des damals gestürzten Schahs, dort gar nicht sehen als neue Führerposition. Ich nehme die USA eher so wahr, dass sie das noch gar nicht wissen, wie genau das Land nach dem Fall der Islamischen Republik auszusehen hat, wie es geführt werden soll. Aber auch das, allein, dass wir darüber schon diskutieren, wen die Amerikaner da haben wollen, ist ja auch der Ursprung der Problematik auch. Also am Ende geht es darum, wen die Menschen im Iran haben wollen. Am Ende müssen sie selber selbstbestimmt entscheiden, wie sich das weiterentwickeln wird. Vor allem auch kulturell ist sehr schwer zu sagen, aber die Geschichte des Landes ist sehr kulturell auch geprägt. Sie haben es gerade gesagt, die Poesienächte in Teheran haben die Revolution gegen den Schah damals mit ausgelöst. Jetzt gerade haben wir auch in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren noch eine sehr, sehr starke kulturelle Protestbewegung erlebt. In Haft sitzt beispielsweise Peyman Farah Orbar, der jetzt vor wenigen Tagen sein Todesurteil wurde erneut bestätigt. Das heißt, ihm droht unmittelbar die Hinrichtung für die Gedichte, die er geschrieben hat. Die Gefängnisse sind voll von Kulturschaffenden und von KünstlerInnen. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass auch diese kulturellen Proteste im Iran weitergehen werden und natürlich auch das kulturelle Leben nach der Islamischen Republik.
Für jemanden, der den Friedensnobelpreis für sich beansprucht, startet Donald Trump doch relativ viele militärische Aktionen in der letzten Zeit. Was glauben Sie, welche Konsequenzen hat diese sogenannte Politik der Stärke für das Land, aber auch für die ganze Region?
Ja, und was bedeutet das eigentlich auch für die ganze Welt, wenn das Völkerrecht plötzlich keine Rolle mehr spielt? Also Israel sagt zum Beispiel, das seien Präventivschläge, die sind aber nach dem Völkerrecht verboten. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, wenn wir uns aussuchen, für welcher Staat das Völkerrecht gilt und für welchen Staat nicht. Ich meine, klar, auch die Islamische Republik hält sich nicht an das Völkerrecht und hat im eigenen Land Kriegsverbrechen begangen, hat auch in umliegenden Ländern wie in Syrien, im Irak, im Jemen Kriegsverbrechen begangen und gehört auch eigentlich vor ein internationales Gericht gestellt. Insofern ist das alles sehr komplex und es ist natürlich auch sehr besorgniserregend für die Zukunft unserer internationalen Weltgemeinschaft eigentlich, wenn jetzt das Völkerrecht vollständig abgeschafft wird durch das Recht des Stärkeren.
Sie haben einen Brief mit unterzeichnet, der die Politik der Bundesregierung stark kritisiert, mit dem Vorwurf, dass die Bundesregierung die Zivilisten im Iran im Stich lässt. Was sollte der Bundeskanzler Ihrer Meinung nach tun?
Ja, ich hoffe erstmal, dass der Bundeskanzler sich nicht äußern wird, nachdem er im Juni Israels Luftanschläge als Drecksarbeit bezeichnet hat. Weiß ich nicht, was Friedrich Merz groß beizutragen hat, sprachlich in dieser ganzen Debatte. Ich bin auch sehr frustriert, das hören Sie mir vielleicht an, weil die Bundesregierung die Menschen im Iran in den letzten 2 Monaten, in den letzten Jahren aber sowieso vollständig im Stich gelassen hat. Was die Bundesregierung tun könnte, wäre beispielsweise humanitäre Aufenthalte zu vergeben an besonders schutzbedürftige Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte im Iran eingesetzt haben, im Visier des Regimes geraten sind und das Land verlassen müssen. Wir haben diesen Mechanismus der sogenannten humanitären Visa, wo Menschen auf legalem Weg in Anführungsstrichen in Deutschland Schutz suchen könnten. Das hat Dobrindt massivst eingeschränkt, sodass, ich sage es mal sehr zynisch, wahrscheinlich nicht einmal die Friedensnobelpreisträgerin Nargis Mohammadi einen solchen Aufenthalt bekommt. Damit liefert Deutschland quasi diese Menschen, die wirklich in herausragender Art und Weise sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, diesem Regime aus. Deutschland könnte dabei unterstützen, Wege zu finden, wie die Zivilgesellschaft im Iran die Internetsperre umgehen kann. Wir könnten uns Wege überlegen, wie wir diejenigen unterstützen können, die gerade heimlich verwundete Protestierende noch behandeln, weil diese aus Angst vor außergerichtlichen Hinrichtungen und Inhaftierungen nicht in ein Krankenhaus gehen können. Also all das wären Wege gewesen, wie Deutschland die letzten 2 Monate unterstützen könnte, wie Deutschland auch die nächste Zeit unterstützen könnte. Stattdessen sehen wir aber eine sprachliche Entgleisung nach der anderen und eben keinerlei echte Unterstützung für die Zivilgesellschaft.
Die Publizistin und Journalistin Daniela Sepehri zu den Angriffen auf den Iran und den möglichen Folgen. Ziemlich schonungslos hat die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen über ihr Leben geschrieben, über Sucht, Depressionen, Ehe und Ehebruch. Lange bevor Karl Ove Knausgård mit seinen autofiktionalen Romanen Millionen Bücher verkaufte. Vor 50 Jahren beging Ditlevsen Suizid. Mit 58 Jahren, ihren literarischen Erfolg, hat sie nicht mehr erlebt. Der Schauspieler und Regisseur Benny Claessens bringt jetzt an der Berliner Volksbühne ihre Texte mit einem neuen Stück der zeitgenössischen dänischen Autorin Olga Raun zusammen. Böses Glück, Cult of the Daughter heißt der Abend. Von der Premiere berichtet Barbara Behrendt.
Das kommt einem doch sehr bekannt vor. Im typischen Volksbühnenstil dreht sich ein halb eingefallenes Haus mit heruntergekommener Küche. Das Ensemble wirft, als seien es die 90er Jahre, Kochtöpfe durch die Gegend. Die Schauspielerin Ann Göbel stolpert als kleines Dummchen mit Barbie-Frisur über die Bühne und stopft mit bloßen Händen Spaghetti in sich hinein. Derweil lacht der Schauspieler Franz Beil sich schlapp und lässt aufgeblasene Kondome über die Bühne fliegen. Davor ein Wartezimmer. Das Ensemble blättert in Zeitschriften, in die Texte eingeklebt sind, die sie ablesen. Es klingt abgelesen. Die Soufflöse steht in Krankenschwesterkostüm auf der Bühne und sagt in weiteren Szenen so gut wie jedes Wort vor. Was ist das, ein erster Durchlauf nach Probenwoche 1?
Meine Aufgabe ist in erster Linie, gewisse Dokumente zu weiterzuleiten.
Das, was die Engländer
Emo nennen, ganz einfach, ein Maultier.
Stünde es nicht auf dem Programmzettel, man käme nicht auf die Idee, den Kindergeburtstag mit Topfschlagen und die Texte von Tove Ditlevsen in Verbindung zu bringen. Der Titel Böses Glück bezieht sich auf den gleichnamigen Kurzgeschichtenband von Ditlevsen. Höchst verdichtete Erzählungen von Frauen und ihren Beziehungen, ihrem Alltag, gefangen in einer patriarchalen Gesellschaft. Keine idealisierten Frauen, sondern solche, die sich in ihrer Suche nach Zuneigung selbst im Weg stehen. Genial sind Ditlevsens präzise Beschreibungen menschlicher Seelenlandschaften. Ihre Sprache? Lakonisch, schonungslos, schroff und beklemmend. Beim Lesen breitet sich ein geradezu körperliches Unbehagen aus. Der Abend dreht Ditlevsens Sprache nun durch den Fleischwolf. Man erkennt Textschnipsel wieder, aber das Ensemble hat wenig Verständnis für das, was es spricht.
Was wäre, wenn ich dir die Wahrheit erzählte? Wenn ich dir erzählte, dass ich mich in eine Spritze verliebt habe und nicht in den Mann, der über die Spritze verfügt? Süße Geheimnisse werden zerstört, wenn man den Erwachsenen davon erzählt.
Der Schauspieler Benny Claessens, der hier auch Regie führt, interessiert sich mehr für das skandalumwitterte Leben von Tove Ditlevsen als für ihre Leistung als Schriftstellerin. Ditlevsen ist in den 50er Jahren der Aufstieg aus armen Verhältnissen in die hohen Literaturkreise gelungen. Daher wohl das eingefallene Haus mit der Schmutzküche. Eine Kulisse, die das proletarische Milieu denunziert. Immer wieder wird Ditlevsens Drogensucht thematisiert, die Beziehung zu ihrem vierten Ehemann, einem Arzt, den sie wegen der Drogen, die er ihr verabreichen konnte, geheiratet hat. Würde daraus ein exzessiver, grenzüberschreitender Abend, ginge das schon in Ordnung. Hier jedoch ist kein Exzess zu sehen, sondern vor allem pubertäres Ausagieren. Da hilft auch nicht, dass Benny Claessens in Anspielung auf die drogenabhängige Sängerin Nico einen Velvet Underground-Hit performt. Olga Rauns Stück Cult of the Daughters bleibt kryptisch in der Mitte des Abends stehen und wirft das Publikum damit inhaltlich gänzlich aus der Kurve. Ein Psychiater und Hellseherinnen treten auf, sektenhafte Heiligungsrituale folgen.
Es ist nicht das erste Mal, dass man mir erzählt hat, ich hätte Fähigkeiten in dieser Richtung, die man vielleicht Hellsichtigkeit nennen würde.
You have a very strong concentration.
Überhaupt sorgt der Abend für große Ratlosigkeit. Fast die Hälfte des Publikums verlässt im Laufe der über 3 zähen Stunden den Saal. Benny Claessens gibt sich als Epigone der alten Volksbühnenästhetik. Live-Videos, Drehbühne, Essens- und Materialschlachten, viel Gebrüll. Tove Ditlevsen hat diese Kinderparty natürlich nicht verdient, aber ihre Werke leben ohnehin ewig, anders als die schnell zu vergessende Inszenierung. Man darf nur nicht den Fehler begehen, sich durch sie von der Lektüre der markerschütternden Ditlevsen-Texte abschrecken zu lassen.
Böses Glück, Cult of the Daughters an der Berliner Volksbühne. Barbara Behrendt war bei der Premiere. Nach 6 Jahren Sanierung öffnet an diesem Wochenende die Hohenzollerngruft im Berliner Dom wieder für Besucher. Heute mit einem Tag der offenen Tür, was bei einer Gruft etwas seltsam anmutet. Sie gehört zu den großen Grablegen Europas, neben der Kapuzinergruft in Wien und dem Escorial bei Madrid. Die Geschichte der Gruft geht bis ins Jahr 1536 zurück. Mehrfach wurde sie seitdem verlegt. Erst seit 1999 ist sie für die Öffentlichkeit zugänglich, nachdem der im Zweiten Weltkrieg zerstörte Dom wieder aufgebaut war. Die Hohenzollerngruft mit ihren 91 Sarkophagen ist die letzte Ruhestätte des großen Kurfürsten, König Friedrich I. oder Königin Sophie Charlotte, Die Sanierung war nötig, weil die Feuchtigkeit in der Gruft durch die Besucher die Substanz angegriffen hatte. Zuletzt waren es mehr als 760.000 Besucher. Die Kosten haben zu zwei Dritteln das Land Berlin und der Bund getragen, 29,5 Millionen Euro. Und über die historische und politische Bedeutung der Hohenzollerngruft habe ich mit dem Historiker Jürgen Lu gesprochen, Direktor am Research Center Sanssouci für Wissen und Gesellschaft. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle die Gruft in dieser Inszenierung monarchischer Kontinuität spielt.
Da muss man, glaube ich, ein bisschen zurückgehen in die Zeit Kaiser Friedrichs III. Oder vorher noch des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der zuerst mit seiner Umgebung die Idee hatte, da etwas Großes für die Dynastie zu inszenieren, aber auch etwas Großes für den preußischen Staat zu inszenieren, weil er nicht nur die Särge dort in einem neu zu bauenden Dom unterbringen wollte, sondern diese Särge in einzelnen, ja, muss man sagen, Zellen abgeteilt unterbringen wollte. Und diese Zellen wollte er noch ausstatten mit den Kunsterzeugnissen der jeweils der eigenen Zeit, also mit Gemälden, mit Literatur, Skulptur, was die ganze Gruft, wenn man seinem Plan gefolgt wäre, mehr oder weniger zu einem Museum der Hohenzollern und Preußens gemacht hätte. Wenn man das jetzt weiter sieht, ist mit seinem Tod das mehr oder weniger erstmal gestorben. Wichtig aber war der neue Dom, der Platz davor, als Ort von Festveranstaltungen, die den Staat feierten oder die Herrscher feierten. Und das sind alles Dinge, die den Vorplatz vor Schloss und Dom zu einem zentralen Gedenkpunkt für die Monarchie gemacht haben. Und wenn man dann weiterdenkt, ja auch im Dritten Reich noch weiter geführt wurden, Aufmarschplatz. Mhm. Und das Wichtigste, was im Dritten Reich dann da ganz groß begangen und gefeiert wurde, wenn man so will, in der Tradition der Monarchie, war die Hochzeit von Hermann Göring mit Enni Sonnemann, die tatsächlich monarchisch inszeniert worden ist, die dort stattgefunden hat.
Würden Sie sagen, dass, wenn man jetzt zum Beispiel eben nach Wien schaut oder nach Madrid, würden Sie sagen, dass das in Berlin, dass es da einen entscheidenden Unterschied gibt und dass man den eigentlich kenntlich machen muss?
Ein Unterschied ist vielleicht insofern zu sehen, als dass die wichtigsten Herrscher des Hauses ja gar nicht in der Gruft liegen. Friedrich II., der Große, neben seinem Schloss in Sanssouci. Der Mann, der diese Idee gehabt, ist ja darin nicht beigesetzt worden, hat ein eigenes Mausoleum auch in Schloss Sanssouci gekriegt. Friedrich Wilhelm IV. Ist nicht da, Wilhelm II. Ist nicht da, Wilhelm I. ist nicht da, Augusta ist nicht da, Königin Luise ist nicht da, Friedrich Wilhelm III. Ist nicht da. Das sind ja, glaube ich, die Personen, an die wir noch die meiste Erinnerung haben. Selbst Friedrich I., ehemals Kurfürst Friedrich III., der sich die Krone aufs Haupt gesetzt hat und Preußen erst zu Preußen gemacht hat durch die Krönung in Königsberg 1701, der ist zwar im Dom und in der Gruft, aber an den erinnern sich die wenigsten Leute heutzutage. Mhm. Also insofern ist die Bedeutung nicht ganz die gleiche. Das Einzige, was sie eben tatsächlich bedeutsam macht, ist, dass sich so viele, trotz Kriegseinwirkungen und anderweitige Verluste, so viele von den Sarkophagen und Särgen erhalten haben. Das macht es natürlich zu etwas sehr Anschaulichem.
Also es gibt schon auch einen historischen Nutzen.
Ja, man erfährt da, und das soll ja der neue vorgelagerte Museumsraum zeitigen, etwas über etwa Kindersterblichkeit. Es sind ja sehr, sehr viele Kinder sehr früh gestorben. Die war in den Zeiten nicht anders im hohen Adel als auch in den unteren Schichten. Und darüber erfährt man was. Und man erfährt natürlich was über Personen der Hohenzollern-Geschichte, des Hauses Hohenzollern, die normalerweise nicht im Fokus stehen. Und das ist ganz interessant. Vor allen Dingen kann man da viel über die Frauen der Hohenzollern erfahren, von denen doch einige nicht unbedeutende in der Gruft bestattet sind.
Ja, und eigentlich steht die dort eben auch nicht bestattete Luise nur im Vordergrund und von den restlichen Frauen weiß man tatsächlich nicht so viel.
Sophie Charlotte, damit kann der Dom noch punkten, muss man sagen. Ja. Von der hat man noch gehört, aber
nach der Charlottenburg benannt wurde.
Nach der Charlottenburg benannt wurde. Aber schon Elisabeth Christine, die Frau Friedrichs des Großen, von der weiß man trotz versuchter Aufklärung durch verschiedene in den letzten Jahren relativ nicht. Die haben nach wie vor keine Lobby, wenn man so will, in der Geschichtserzählung.
Die Sanierung der Gruft, ich hatte das vorhin erwähnt, wurde zu 2/3 eben mit öffentlichen Mitteln finanziert. Wie politisch ist denn die Wiederherstellung eines solchen dynastischen Erinnerungsortes heute?
Ehrlich gesagt, in meinen Augen ist das doch relativ sehr politisch. Denn das letzte Drittel haben ja nicht etwa die Hohenzollern, um deren Vorfahren es sich handelt, dazugegeben, sondern die Domgemeinde. Und ist, glaube ich, Georg Friedrich auch Mitglied der Domgemeinde, denke ich mal.
Der jetzige Chef des Hauses.
Aber das heißt ja immer noch nicht, dass er irgendwie einen großen Anteil von der Sanierung der Gruft seiner Vorfahren getragen hat. Und das finde ich erstaunlich vor dem Hintergrund der Einigung mit den Hohenzollern jetzt im Kunststreit, wo es dann möglich war, um eine solche Einigung herbeizuführen, schnell mal innerhalb von kurzer Zeit und ohne Diskussion Dinge von der Liste national wertvollen Kulturguts zu streichen, was in meinen Augen diese Liste komplett entwertet. Und das ist dann natürlich schon ein politischer Vorgang. Dass man gar nichts dazu gibt, sondern sich das finanzieren lässt, finde ich erstaunlich.
Also die Summe, die ja tatsächlich sind, ist ja dann 20 Millionen Euro, die Bund und Land dazu gesteuert haben. Die Rechtfertigung, die würden Sie eher bezweifeln?
Es ist immer in Ordnung, die Dinge für die Nachwelt zu erhalten und zu präsentieren. Und ich glaube auch, dass das von Bund und Berlin gut angelegte Gelder sind. Ich bin nur etwas erstaunt und vielleicht auch ein bisschen indigniert, dass sich das Haus, was sonst immer vorne dran ist, das Haus Hohenzollern, so offensichtlich, jedenfalls nach meiner Kenntnis und dem, was ich der Presse entnehmen konnte, gar nicht beteiligt haben. Aber natürlich wird Georg Friedrich sicherlich beim Gedenkgottesdienst dabei sein am Sonntag und vielleicht auch das eine oder andere Interview dazu geben. Und dass man hier keinen Weg gefunden hat, wenigstens sich symbolisch zu beteiligen, finde ich einfach schade. Und das verdüstert ein bisschen das Bild der Hohenzollern.
Sagt der Historiker Jürgen Luh, Direktor am Research Center Sanssouci für Wissen und Gesellschaft, zur Eröffnung der Hohenzollern-Gruft oder Wiedereröffnung besser gesagt im Berliner Dom. Die Erfindung der Fotografie vor 200 Jahren hat die Frage nach der Wirklichkeit in der Kunst, im Bild, nochmal ganz neu aufgeworfen. Gerhard Richter ist mit seiner fotografischen Malerei bekannt und erfolgreich geworden, daneben aber auch viele Künstler des amerikanischen Fotorealismus. Eine Ausstellung im Museum Frieda Burda in Baden-Baden zeigt ab heute, wie aus stellenweise belangloser Realität Kunst wurde. Christian Gampert über die Ausstellung Wettstreit mit der Wirklichkeit.
Es ist ein Spiel. Von weitem sehen diese Bilder aus wie Fotos, gestochen scharf, aber man glaubt das nicht wirklich, weil die Formate so groß sind und die Farben so satt und auch grell. Dann geht man näher heran und sieht, wie fein diese Oberflächen gestaltet sind, wie viele Linien und Farbschattierungen da ineinander greifen und dass diese Bilder natürlich eine malerische Konstruktion sind. Freilich eine, die unter Zuhilfenahme von auf die Leinwand projizierten Fotos erzeugt ist, vor allem in den 1960er, 70er Jahren. Aber es ist eine Methode, in die Wirklichkeit quasi hineinzukriechen, sie auch, das wäre gleich das Gegenargument, popartig zu fetischisieren. Denn all die spiegelnden American Diner Interieurs, die Straßenkreuzer mit Heckflossen, schimmernden Harley-Davidson-Motoren, Kino-Neon-Reklamen feiern natürlich auch den American Way of Life, industrielle Potenz- und Warenästhetik. Sie beleuchten aber zugleich auch das dekadente Gegenteil, Banalität, Schrottautos mit vermoderten Sitzen und zerbeulten Kotflügeln, heruntergekommene Flipperautomaten, die Tristesse von Salzstreuer und Ketchupflasche als Stillleben auf dem Restauranttisch. Während man heute mit Photoshop und KI die Wirklichkeit verbessern, retuschieren oder gleich ganz erfinden kann, ist der frühe Fotorealismus der Versuch, zu Alltag und Normalität zurückzukehren. In scharfer Abgrenzung natürlich zum als arrogant empfundenen abstrakten Expressionismus. Kurator Daniel Zamani.
Also es gibt Fotorealisten, die Fotografien abmalen und Unterschiede rausarbeiten zwischen Schärfe und Unschärfe. Es gibt auch andere, die ganz verschiedene Vorlagen zusammenfügen. Also dann eine Collage aus verschiedenen Fotografien. Und die machen dann ja eigentlich eine Wirklichkeit, die es gar nicht gibt, aber die so tut, als würde sie geben.
Die Ausstellung beginnt mit einem Porträt des Komponisten Philip Glass, gemalt von Chuck Close 1969. Das aus der Ferne als veristisch empfundene Gemälde verändert sich fundamental, wenn man aus der Nähe die gepunkteten Bartstoppeln und feinen Halsfalten betrachtet. Über die chromblitzenden Motorenbilder von Tom Blackwell, David Parrish und Ron Kleeman geht es zu den tristen Vorstadtstraßen von Robert Bechtle, alles 1970er Jahre, dann aber über relativ alberne Spielzeug- und Süßigkeiten-Stillleben direkt in die nähere Gegenwart. Was in der Gegenwartsabteilung ins Auge sticht, ist das handwerkliche Können dieser Maler und die enorm aufwendige Produktionsweise. Die Pioniere des Fotorealismus in den 1970er Jahren waren vorher oft Werbegrafiker oder Techniker gewesen. Sie arbeiteten mit Schablonen, Sprühdosen und Rastern. Heutige Fotorealisten sind technisch noch viel weiter und kennen sich auch im Film blendend aus.
Also selbst bei den frühen Fotorealisten sind es häufig Blickwinkel oder Situationen, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist direkt aus einem amerikanischen Kinofilm aus den 1970er, 1980er Jahren.
Im obersten Stock des Burda-Museums gibt es ein paar herausragende Beispiele suggestiv realistischer Gegenwartsmalerei. Die Porträts von Craig Wiley sind subtil ausgearbeitete psychologische Studien naher Verwandter, gnadenlos bis in die letzte Hautpore. Johannes Müller-Franken inszeniert seine Bilder wie Filmstills, entspannt erotische Frauenfiguren vor gewaltigen Landschaften. Der Hyperrealist Ben Johnson zeigt geometrisierte Innenräume und eine Canaletto-artige Londoner Stadtlandschaft. Und die aus der Vogelperspektive erzählten, aus vielen Details zusammengesetzten, großformatigen New York-Bilder von Rafaela Spence können eine neue Sehnsucht nach dieser Stadt wecken. Trotz einiger Leerstellen ist die Vielfalt dieser Ausstellung enorm, auch thematisch. Rod Penner malte 2023 tauenden Schnee auf einer trüben Hauptstraße in Texas. Fast möchte man ihn anfassen.
Die Ausstellung Wettstreit mit der Wirklichkeit im Museum Frieder Burda ist seit heute geöffnet. In den Kulturmeldungen von Nicole Strecker geht es jetzt um die Frieze Los Angeles, ein Ableger der Internationalen Messe für zeitgenössische Kunst.
Auch in diesem Jahr werden dort, wie in der Vergangenheit schon, viele hochpolitische Arbeiten zur aktuellen Lage präsentiert. So gibt es etwa eine Initiative, um binational arbeitende Künstler entlang der Grenze zu Mexiko zu unterstützen. Zeitgleich diskutieren aber auch andere Kunsteinrichtungen der Stadt über die Beziehung zwischen Kunst und Politik und suchen nach Wegen, mit den Restriktionen der Trump-Regierung umzugehen. So sagte Devin Ackman, Direktor des Museums der Michigan State University, die Kunstszene sei längst zur Zielscheibe geworden.
Wir sehen
uns heute einem direkten Angriff auf diese Institutionen gegenüber, was zum Beispiel Fördergelder betrifft. Und ehrlich gesagt glaube ich, unsere Branche und viele Kollegen wissen noch gar nicht, wie sie darauf antworten sollen.
And a lot of our peers are unsettled and do not know how to respond to that.
Engagement und Ratlosigkeit rund um die diesjährige Kunstmesse Frieze. Hollywood reagiert auf die Übernahme von Warner Brothers durch Paramount. Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren Hollywoods fürchtet einen Verlust des Wettbewerbs. Eine Katastrophe für Autoren, Konsumenten und die gesamte Unterhaltungsindustrie, heißt es. Politiker der Demokraten bezeichnen die Fusion als kartellrechtliches Desaster. Er hat wesentlich dazu beigetragen, die alte Form des Handlungsballetts in die Gegenwart zu kicken. Choreograf Christian Spuck. Berühmt ist etwa seine Büchner-Adaption Leonce und Lena oder seine Version von Monteverdis Oper Popea. Heute Abend bekommt der aktuelle Direktor des Berliner Staatsballetts den Deutschen Tanzpreis verliehen. Warum ihn das Geschichtenerzählen mit Tanz so interessiert, erklärte er heute Morgen in WDR 3.
Mir macht es Spaß, gemeinsam mit den Tänzern und Tänzerinnen und dem künstlerischen Team Charaktere zu entwickeln auf der Bühne. Auch Charaktere, die vielleicht nicht unbedingt ganz eindeutig sind. Wir denken da viel schauspielerischer und finden Spaß daran, die Komplexität eines Charakters in einer choreografischen Sprache wiederzugeben.
So der aktuelle Tanzpreisträger Christian Spuck. Der Mensch ist schlecht für die Kunst, er schwitzt, sondert Feuchtigkeit ab und die kann sich dann etwa als weißlicher Schleier auf Gemälde legen. So geschehen bei Michelangelos Fresko Jüngstes Gericht in der Sixtinischen Kapelle, das jetzt gereinigt werden muss. Ein Monumentalgemälde, knapp 200 Quadratmeter groß mit 391 Figurendarstellungen und mehreren tausend Besuchern am Tag. Die letzte Reinigung ist gut 30 Jahre her und dauerte 14 Jahre. Diesmal wird es wohl deutlich schneller gehen. 10 Restauratoren arbeiten derzeit daran. 3 Monate sind veranschlagt. An Ostern soll die Restaurierung abgeschlossen sein. Und die Autorin Ronja Othmann erhält den mit 10.000 Euro dotierten Bremerhavener Jeanette Schocken Literaturpreis. Othmann erzählt in ihrem autofiktionalen Roman 74 über den Genozid, der 2014 im Nordirak vom IS an den Jesiden verübt wurde. Sie zeige, lobte die Jury, was Erinnerungsarbeit wirklich leisten könne.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Zur Lage im Iran und in Nahost und den Reaktionen auf den Militärschlag gleich mehr in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.